Lieber Wille, liebes Auditorium, es freut mich sehr, dass ich auch einige Worte sprechen darf, weil ich war ja doch 10 Jahre als Assistentin am Institut tätig und ich habe dem Professor Fierbas als kleine Studentin und dann bis zu meiner Habilitation, die er mir auch ermöglicht hat, kennengelernt. Mein Titel heißt am Anfang ist die Anatomie und für mich war die Anatomie immer wichtig und ist sie noch wichtig und darum möchte ich einen kurzen Ausschnitt über die Historie der Anatomie bringen. Wahrscheinlich kennen wir alle die Arbeiten von Galen, der ca. 150 nach Christus in Rom und in Alexandria gewirkt hat. Er war nicht nur Anatom, sondern auch Chirurg und hat die ersten Kreisläufe des Menschen, sagt er, herausgefunden. Hier sehen Sie eine Abbildung. Seine Präparate waren aber eigentlich an Affen gemacht und an Schweinen. Über die ganzen Jahrhunderte finden wir immer anatomische Präparationsübungen, hier zum Beispiel aus dem Mittelalter und dann auch in der Renaissance. Nur was hat sich hier geändert? In der Renaissance finden wir schon jetzt Künstler, die bei den Sezierübungen anwesend sind und sofort grafisch darstellen, was man gerade präpariert hat. Geändert hat sich dann die Anatomie bis zum 16. Jahrhundert eigentlich nicht. Erst als Vesal im 16. Jahrhundert die Anatomie revolutioniert hat, sind die neuen Theorien aufgekommen. Hier sehen wir Vesal, wie er gerade eine Leiche öffnet. Die Anatomie, finde ich, ist nicht nur die Basis für jedes medizinische Handeln, aber auch in der Kunst brauchen wir die Anatomie. Und ich glaube, wir kennen alle die wunderbaren Zeichnungen von Leonardo, wo man sagt, dass diese Zeichnungen viel genauer sind als die anatomischen Beschreibungen von Vesal. Und alle kennen wir auch das Bild von Rembrandt, die Anatomie des Dr. Tulp, wo er genau so anatomische Präparate beschreibt. Durch die Jahrhunderte ist die Anatomie nicht vergessen worden. Im 18. Jahrhundert war es dann so, dass reiche Kaufleute bei den anatomischen Präparierübungen mit anwesend waren und haben sich quasi ein Vergnügen gegeben, in dem Leichen seziert wurden. 19. bis 20. Jahrhundert hat die Anatomie noch immer nicht ihre Bedeutung verloren. Männer haben geglaubt, sie wissen alles allein, bis Gott sei Dank die Frauen auch Anatomie oder zum Studium zugelassen wurden. Und das ist eine der ersten Abbildungen, wo Frauen im Seziersaal tätig waren. Und jetzt kommt der Sprung zu mir. Ich habe in den 70er Jahren mein Studium begonnen an der Universität Wien. Und die erste Hürde, die wir meistern mussten, war das Knochenkolloquium. Wir haben uns damals irrsinnig angestrengt, dass wir eine möglichst hohe Punktezahl haben. Weil warum? Dann durften wir auf die erste Anatomie zum Professor Fierbas kommen. 3 Institute haben wir gehabt, Professor Fierbas, Professor Gruber und Meyer. Naja, haben wir die erste Hürde überstanden. So haben wir Gott sei Dank damals einen 3-wöchigen Kurs für Extremitäten gehabt und einen 3-monatigen Kurs für den gesamten Körper. Und ich möchte die Zeit im Sezierkurs nicht missen, weil wir haben gelernt, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Wir haben gelernt, Teamarbeit zu machen. Wir haben uns alle im Buffet im ersten Stock getroffen, haben Informationen gegenseitig ausgetauscht, was jetzt leider nicht mehr gibt. Natürlich haben wir uns angestrengt, wenn wir irgendwelche Nerven durchgeschnitten haben, haben wir versucht, wir wahrscheinlich alle zu kleben und zu nähen und gehofft, dass der Saalchef das nicht merken wird. Und Willi, du hast es wahrscheinlich nicht gewusst, aber unter den Studentinnen waren 2 Lager, wer ist der schönste Mann im Haus? Und es ist unentschieden ausgegangen. Ja, und das hast du wahrscheinlich auch nicht gewusst. Wieder mal Studentinnen haben den Willi verglichen mit dem Winnetou, vor allem wenn er nach einem Urlaub braun gebrannt mit einer längeren Haartracht gekommen ist. Man kann sehen, eine Ähnlichkeit sieht man ein bisschen, auch in den späteren Jahren. Und so. Ja, und wie ich die ersten Rigorosum in der Vorklinik bestreiten musste, war es noch so üblich, dass man im kleinen blauen Kostüm angetreten ist und wieder mal Studentinnen, Frauen und Mode. Man hat gesagt, wie soll man denn beim Professor Fierbass antreten? Kurzer Rock, langer Rock, Bluse ein bisschen weiter ausgeschnitten. Wie tut man denn? Ich habe mich dann alle Richtlinien gehalten. Und wir wissen, Professor Fierbass war und ist sehr charmant. Und darum hat es mir nichts ausgemacht, dass ich das zweimal machen durfte. Und mir hat die Pyramidenbahn und das extrapyramidalmotorische System den Fallstrick gebracht. Also so durfte ich, hatte ich das Vergnügen, zweimal. Ja, und einmal habe ich in Wien einen Vortrag von Professor Barnard gehört und das war eigentlich der Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, ich mache Chirurgie bzw. plastische Chirurgie. Und damals war es unbedingt notwendig, dass man gute anatomische Kenntnisse hat oder obligatorisch, wenn man auf die erste Chirurgie wollte. Und so habe ich mich bei Professor Fierbass als Demonstratorin und als später Assistentin beworben. Und ich habe das Glück gehabt, das Zimmer neben Professor Krause zu haben. Und hier war der Professor Krause, hier war mein Zimmer. Und er hat mir eigentlich bei allen Belangen, wo ich mich nicht auskannt habe, in der Anatomie geholfen. Und er hat auch versucht, mir die Opern näher zu bringen, aber das ist ihm nicht sehr gelungen. Er hat mir dann immer vorgesungen und ich musste sagen, welche Arie das ist, aber es hat nicht funktioniert. Und Ingrid Klausnitzer, unsere MTA, hat aus dem Dach der Anatomie eine kleine Oase gemacht und hier konnten wir teilweise kleine Sommerfeste feiern, Prosekturfeste und auch Institutsheurige, so kleine Ausschnitte. Ja, und die Makroanatomie hat auch einen großen Stellwert an unserem Haus gehabt. Hier der Kollege Fuß, Nomen est Omen, der dann ein Elefantenbein, aber nicht Elefantenfuß, seziert hat. Und es muss Sommer gewesen sein, es war sehr anstrengend und schweißtreibend. Ja, Professor Fierbass ist nicht nur Lehrer, er ist auch Buchautor, hat Bücher über die Neuroanatomie geschrieben, aber hat nie auch die Verbindung zur Klinik verloren. Die Krankenuntersuchung, Röntgenanatomie und hat auch an Lehrbüchern in der Chirurgie mitgearbeitet. Und so war es nicht verwunderlich, dass Professor Fierbass eines Tages gesagt hat, mach Computertomographie mit dem Lothar Wicke. Und so ist dieses Buch entstanden, das ist die Schnittbildanatomie der Gelenke und Weichteile der Extremitäten. Dieses Buch hat sehr lang gedauert, weil wir haben alle Präparate selber eingegossen, geschnitten, zersägt mit einer großen Kreissäge und beschriftet. Ja, und immer wenn wir Ideen gehabt haben für Arbeiten, war Professor Fierbass immer Feuer und Flamme, gesagt, ja mach, geht schon, passt alles. Und voller Enthusiasmus bin ich dann gegangen, um Präparate zu organisieren. Und dann hat man plötzlich gemerkt, hoppala, so einfach geht's auch nicht. Und das war prägend für meinen Lebenswandel, man soll nicht aufgeben. In dem Zusammenhang möchte ich auch eigentlich Hochachtung jenen Menschen zollen, die sich während dieses Lebens der Anatomie zur Verfügung gestellt haben, weil ohne diese ganzen Menschen hätte ich meine wissenschaftlichen Arbeiten nicht machen können. Die erste Arbeit, die ich verfasst habe auf Anraten von Professor Mamole, war die Bestimmung der Rückenmarkslänge beim Lebenden. Diese Arbeit hat keinen Weltruhm erlangt. Wir haben festgestellt, wie die Körpergröße zur Beinlänge mit der Rückenmarkslänge in Verbindung steht. Ist publiziert worden. Weiter ist gegangen, aber mit der Ultraschallanatomie der mimischen Muskulatur, das hat dann schon klinische Relevanz gehabt. Zur damaligen Zeit war CT und MR nicht so hochauflösend, wie es jetzt ist und die Ultraschalluntersuchung auch nicht so hochauflösend war, aber hat einen Input gegeben, wie bewegen sich die Muskeln, wenn man zum Beispiel das Auge geschlossen hat oder das Auge fest zusammenkneift, den Mund fest zusammenzieht. Das war eine Basisarbeit, da sind dann viele weitere Arbeiten entstanden für Mundboden, für Zunge, zur Verlaufskontrolle nach Therapie von malignen Tumoren. Und in der Zeit ist gerade aufgekommen die Reanimation des Gesichtes nach Facialis Paresen. Und durch den Ultraschall sind wir drauf gekommen, wir können die Dimensionen der mimischen Muskeln nicht feststellen. Und deshalb wurde die Fotogrammetrie der mimischen Muskeln durchgeführt. Das haben wir an der TU in Wien gemacht. Und so wurden an frischen Köpfen, also nicht an fixierten Köpfen, wurden die Muskeln alle mit einem Laserstrahl vermessen. Und dann ging es schon in meine Zeit der Klinik. Das war auf der ersten Chirurgie, da sehen wir noch die alte Röntgenröhre. Hier wurden Venen injiziert und diese Arbeiten waren die Basis für die Angioskopie. Diese Arbeiten werden Gott sei Dank also in der Gefäßchirurgie noch heute zitiert. Und jetzt ist dann schon meine klinische Tätigkeit, wo ich noch immer mitarbeiten durfte am Institut. Ausgangspunkt war ein Patient mit einem malignen Tumor am Rücken, wo man die Prozesse Spinose, die gesamte Rückenmuskulatur resizieren musste und Freilappenplastik war aufgrund seines allgemeinen Zustandes nicht möglich. Das war der Ausgangspunkt, weshalb wir dann die Gefäßversorgung der paravertebralen Muskulatur studiert haben. Es wurde dann Latex in die Aorta injiziert, alle Thorax-Eingeweide entfernt und dann die Gefäße präpariert. Zusätzlich sind dann noch Röntgendarstellungen durchgeführt worden, ob die Gefäße Anastomosen untereinander haben. Und so konnten wir dann drei Arten der Lappenplastiken entwickeln, einen sogenannten Insellappen, einen proximal und distal gestielten Transpositionslappen von der paravertebralen Muskulatur. Und wieder hat die Klinik die Anatomie bereichert oder umgekehrt natürlich. Es war eine Patientin mit freiliegenden Olecranon nach einer schweren Verbrennung, wo wir den Defekt nicht decken konnten. Und durch anatomische Studien haben wir herausgefunden, wie der Musculus brachioradialis gefäßmäßig versorgt wird. Und er konnte dann über den Defekt proximal gestielt, geschwenkt werden und mit einer Spalthaut gedeckt werden. Und da sieht man sehr schön vom Muskel die ausstrahlenden Gefäße, die sogenannten Perforatoren. Und hier das blau verfärbte Areal, wie das zugehörige Hautareal vom Muskel ausschaut. Und Professor Firpas hat mir auch ermöglicht, meine Basisarbeit für die Habil am Institut zu machen. Eines Tages bei einer Operation ist mir ein ganz kleiner Nerv aufgefallen auf der Arteria ulnaris und ich wusste nicht, wie der heißt. Also er heißt der Henlesche Nerv. Und ich habe dann dürfen 50 Unterarme präparieren, mikrochirurgisch. Und habe versucht, ein Schema herauszufinden, wie sich der Nerv aufteilt, welche Versorgungsschema da er hat. Und zu diesem Ergebnis sind wir dann gekommen. Also er hat einen Ulna-Antyp, dass er lediglich Fasern nach ulnaseitig zur Handkante abgibt, geteilt zu Radius und Ulna, einen Typ, wo er nur die Arteria ulnaris versorgt und nur einen radialen Typ. Und das war die Basis, also den Nerv haben wir dann untersucht. Was ist es überhaupt für ein Nerv? Wir sind draufgekommen, dass er vorwiegend sympathische Fasern hat und sehr wenig sensible Fasern und gibt immer wieder an die Arteria ulnaris kleine Äste ab und versorgt so die Adventitia mit sympathischen Fasern. Und in der Zeit habe ich noch in Linz gearbeitet, wo eine sehr große Rheuma-Abteilung war und wir sehr viele Patienten mit Renault zugewiesen bekamen. Und so hat sich dann die Operationstechnik entwickelt. Es wurde dann unter dem Mikroskop die Adventitia gestrippt bis zur Media, ohne die Media zu verletzen, von der Arteria radialis, ulnaris und von den Begleitvenen. Und dieser sogenannte Henlesche Nerv wurde knapp unterhalb des Ellenbogens reseziert. Und so sieht man dann die Ergebnisse. Eine Patientin mit einer Wundheilungsstörung bzw. nicht heilenden Wunde an den Akren. Und so ist es das Ergebnis nach dieser Denervierungsoperation. Da sehen Sie auch den Beweis, präoperativ die Reografie, kaum ein Ausschlag, 2 Monate nach der Operation. Und das ist jetzt, also war damals 11 Monate nach der Operation. Ja, alle diese Personen habe ich im Laufe der Zeit auf der Anatomie gesehen und ich glaube, alle, während viele im Publikum auch heute sitzen, haben eine enge Verbindung zur Anatomie, ohne die unser Beruf eigentlich oder unsere Profession nicht möglich gewesen wäre. Und ich habe leider ein trauriges Statement im Internet gefunden. Hallo, kann mir vielleicht jemand einen Anatomieprofessor empfehlen, der möglichst wenig prüft und auch Tutoren hat, die alles sehr locker nehmen? Party? Da ich nicht gerade interessiert bin, was Sezieren betrifft. Ich würde es gern schnell und möglichst ohne Aufwand hinter mich bringen. Ist jetzt ein Negativbeispiel, aber das hat mich sehr traurig gestimmt, dass die Anatomie jetzt so einen Ruf hat und ich wünsche mir für die Zukunft als Chirurgin, dass die Anatomie wieder größeren Stellenwert in der Ausbildung bekommt. Und lieber Willi, ich danke dir, dass du immer hilfreich warst, dass du mein Lehrer und Förderer warst und du hast dich wenig verändert, der Schreibtisch früher, der Schreibtisch heute. Und ich danke dir, dass du meinen ganzen Werdegang, medizinischen Werdegang begleitet hast. Danke.